Dieses Jahr feiern wir das 25. Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags und einer, der sich seit langer Zeit für das deutsch-polnische Verständnis einsetzt, ist der Autor Arthur Becker. In Romanen, Gedichten und Essays setzt er sich immer wieder mit Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen auseinander und er wurde dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet. Gerade ist von ihm ein neues Buch erschienen, der Essayband Kosmopolen, und darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag.
Herr Becker, wer sind die Kosmopolen?
Eine Antwort ist natürlich ganz einfach, die Europäer. Der Begriff selber geht natürlich auf die Literaturzeitschrift Kultura zurück. Die gab es ab der 40er, 50er Jahre in Paris. Und dort versammelten sich um Jerzy Giedroyc, den Herausgeber, sogenannte Kosmopolen. Und einer von ihnen war der Andrzej Bobkowski, der Prosaautor, der auch in Deutschland bekannt ist für seine schönen Landschaftsskizzen, der diesen Begriff prägte, der Kosmopole, sprich der polnische Emigrant und Intellektuelle, sehr romantisch natürlich im Ausland.
Das heißt, es ist so eine Art Gemeinschaft, aber es ist auch ein Ort, glaube ich, für Sie, sowas, so ein imaginärer Ort, der für Sie sowas wie eine neue Heimat geworden ist. Kann man das sagen?
Das kann man so sagen. Im Laufe der Jahre, der letzten 10 Jahre, als ich dann an diesen Essays arbeitete und gar nicht wusste, dass sie sich eines Tages zu einem Buch zusammenfügen würden, entstand auch nicht nur eine Fortsetzung dieser Beschreibung der Kosmopolen, sprich der polnischen Europäer, sondern auch das Gefühl, erstens, es können auch Deutsche oder Franzosen Kosmopolen sein und es gibt auch eine Landschaft oder einen Raum, wo sie wohnen, die Republik der Freiheit. Und nicht unbedingt alle müssen glücklich sein oder wissen, was Freiheit für sie bedeutet, es können auch eben Suchende sein.
Sie schreiben auch, wir Kosmopolen haben eine gemeinsame Sprache, weil wir Nomaden in unserem Europa geworden sind. Und oft ist es ja, wie Sie schon sagten, kein freiwilliges Nomadentum. Es heißt nicht automatisch, dass Sie glücklich sind. Und trotzdem entsteht daraus was Neues, was Besonderes. Ist diese Art der Entwurzelung in diesem Sinne also eigentlich auch eine Bereicherung für die europäische Literatur?
Ja, in gewisser Hinsicht ist dieses Buch natürlich meine eigene Wurzelsuche, aber durch und durch eine europäische. Deshalb ist ja Polen dort in diesem Buch eben eine der vielen Figuren als ein Staat oder als eine Kulturlandschaft und peu à peu kann der Leser sozusagen von Staat zu Staat oder von einem Land in ein anderes reisen. Aber es ist vor allen Dingen eine geistige Reise und es gibt einen sehr schönen, schwierigen Essayband von Czesław Miłosz, der eine große Rolle in diesem Buch spielt und der schrieb das Buch Das Land Urlo, wo er wiederum seine geistige Landschaft beschreibt und sich vehement gegen das Warten auf Godot wehrt und sagt, wir Europäer haben gewisse Werte und auch geistige Landschaften, die sind nicht so öde und leer wie die Hölle von William Blake, nämlich das Land Urlo. Und ich im Laufe der Jahre suchend nach meinem modernen Kosmopolen oder Land, wusste gar nicht, dass ich eigentlich auf dieses Buch antworte und dass ich auch sage, ich möchte nicht im Land Urlo leben, ich möchte nicht auf Godot warten.
Das heißt, es war ein Prozess, Sie haben es gesagt, 10 Jahre liegen zwischen den Anfängen und den Enden, sage ich mal, dieses Buches, das wir jetzt vorliegen haben. Haben Sie, als Sie die Texte jetzt zusammengetragen haben, eine Art Entwicklung gesehen, eine Erkenntnis, ein Ziel, an dem Sie angekommen sind? Oder ist es einfach eine Etappe auf einer langen Reise?
Beides, weil ich merkte zum Beispiel, dass ich, was natürlich sehr dialektisch ist, in manchen Texten quasi mich hinter Atheismus verstecke und sage, okay, Säkularisierung, Apostasie, das ist alles meine Welt, es gibt keinen Glauben, mir ist gar nicht möglich. Und in vielen anderen Texten bin ich dann doch wieder der katholische Pole und der, oder der Heretiker, der gnostische Wurzeln sucht und sagt, okay, dem Papst bis hierhin und nicht weiter. Es ist schon ein Buch, das eine geistige Entwicklung darstellt. Heute würde ich sagen, durch die vielen Begegnungen in Westeuropa mit Intellektuellen oder mit Künstlern ist zurzeit die Neigung stärker zu sagen, okay, der Atheismus ist schon der richtige Weg, aber sobald ich dann doch diese masurischen Landschaften betrete, dann entsteht dieser Konflikt, glauben oder nicht glauben. Aber Sie haben recht, es stellt schon eine Entwicklung dar. Es ist natürlich nicht abgeschlossen.
Wo wir gerade beim Thema Religion sind und Katholizismus sind, es geht ja in Ihren Arbeiten immer auch darum, dass es für uns Deutsche so schwer ist zu verstehen, wie die Polen ticken, sage ich jetzt mal vereinfacht. Also trotz so viel gutem Willen und so viel Schüleraustausch und was es nicht alles gibt, haben wir Polen eigentlich nie so richtig begriffen. Und ein Beispiel ist, glaube ich, der polnische Katholizismus, der eigentlich immer auch ein politischer ist. Können Sie mal erklären, vielleicht rudimentär, was den polnischen Katholiken unterscheidet von einem bayerischen Katholiken, sage ich jetzt mal?
Na ja, gut, wenn wir über die Rituale sprechen, sind sie sehr ähnlich. Gerüche natürlich. Aber was die Mentalität und was die Geschichte, die erfahrene Geschichte, diesen Lebensraum der Geschichte angeht, ist natürlich Polen dort speziell ganz anders als die deutsche katholische Kirche. Natürlich gibt es einen umfangreichen, folkloristischen, polnischen Katholizismus, wo der Christus und Maria natürlich polnisch sind, ähnlich vielleicht wie in Spanien zu Franco-Zeiten. Aber es gibt auch diesen intellektuellen Katholizismus, wo es wirklich um die theologischen Fragen geht. Natürlich ist diese folkloristische, messianistische Komponente oder wie soll man sagen, katholische Welt der Polen viel stärker als die der Intellektuellen. Die hat ja auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die rechtskonservative Regierung überhaupt gewählt werden konnte. Und für uns in Westeuropa erscheint das natürlich sehr problematisch und teilweise auch rückständig. Ich verstehe aber diese Welt sehr gut und sie war auch ein großer Teil meiner sozialistisch-katholischen Kindheit. Natürlich hat nach 89, nach der Transformation, wie die Polen sagen, so etwas stattgefunden wie die Orientierungslosigkeit der Kirche, weil man plötzlich den Feind nicht gemeinsam hatte. Ich glaube, inzwischen haben rechtskonservative Kräfte in der katholischen polnischen Kirche den Feind gefunden. Brüssel und was weiß ich, ja. Und sie spiegelt auch einen Teil der polnischen Gesellschaft wider, das ist richtig.
Wenn man sich das polnisch-deutsche Verhältnis zur Zeit anguckt, hat man das Gefühl, dass von Polen her eher auf das Trennende geguckt wird als auf das Verbindende. Und in Ihrem Buch geht es sehr stark auch um diesen Dialog zwischen dem, was war, dem, was ist und dem, was sein wird. Sie stellen auch die Frage, Zitat, wie werden in 200 oder 300 Jahren aufgeklärte, freiheitsliebende Menschen von uns sprechen? Glauben Sie, dass in der Zukunft vor allem über die Fehler gesprochen werden wird, die nach der Wende gemacht worden sind und deren Auswirkungen wir jetzt in Polen und in Deutschland, überwiegend in Ostdeutschland, sehen können?
Ja, ich meine, das da auch natürlich globalistisch, aber ich glaube, dass wir bereits in diesem Jahrhundert, ich weiß bloß nicht wann, in 50, 70 Jahren, aber es zeichnet sich ab, weil wir uns so technologisch, gesellschaftlich wirklich, wenn wir nicht zugrunde gehen wollen, entwickeln müssen, dass man uns Menschen des 20. Jahrhunderts sehr viele Vorwürfe machen wird und teilweise auch nicht verstehen wird, wie man eben Atomkraftwerke bauen konnte auf mehreren kleinen Inseln wie in Japan, ich weiß nicht, 50 Stück. Man wird natürlich deshalb nicht dieses verstehen, weil es diesen bestimmten technologischen Fortschritt geben wird. Und so wie wir heute quasi nicht verstehen, wie konnte man noch vor 20 Jahren Liebesbriefe einander schreiben, nicht wahr? Also ja. Von diesen Dingen spreche ich. Aber rein moralisch, ethisch würde ich sagen, dass auch, was heute auch langsam angefangen hatte, nicht nur in Polen, sondern auch in Ostdeutschland, die AfD ist ja nicht umsonst entstanden, erleben wir schon langsam eine Art Abrechnung mit der Vergangenheit. Und erstaunlicherweise, das, was Günter Grass, bleiben wir jetzt beim deutschen Beispiel, sehr skeptisch immer wieder erzählte über die deutsche Vereinigung, kommt heute zum Tragen. Nicht wahr? Sie erinnern sich an seine Skepsis 1989, 90, ja, wo ich selber mit dem Kopf geschüttelt habe, weil man sich natürlich gefreut hat über diese Vereinigung. Und trotzdem hatte er damals etwas vorher gesehen, was heute eben anders, ganz anders betrachtet und verarbeitet wird. Die Ostdeutschen haben ganz einfach viele Probleme mit ihrer Vergangenheit und mit dieser Wende, wo sie sich wirklich bis heute auch so fühlen, als hätte man sie übernommen. Und das ist etwas, was auch in Polen in manchen, vor allen Dingen eben rechtskonservativen Köpfen herumspuckt. Ich sage es nicht ironisch, weil das wirklich auch etwas geworden ist, was eine Art Virus ist.
Ihr Buch versammelt ja Texte, die nicht nur solche politischen Fragen aufwerfen, solche gesellschaftlichen Fragen, sondern es geht um Religion auch, um Ethik, natürlich um Literatur, um Philosophie. Und ein schönes Bild hat sich mir eingeprägt, die Dichter und Intellektuellen als Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen für den großen Weltenbrand. Wird Ihrer Meinung nach diese Bedeutung noch weiter zunehmen? Also, dass Literatur vermehrt zum Sinnstifter wird, zum Orientierungspunkt?
Ich hoffe es, aber es zeichnet sich ab, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir in den nächsten 50 Jahren in den Buchhandlungen überschüttet werden mit Pappe, die im Prinzip dazu dient, viel Geld zu verdienen. Und ich weiß es nicht, wie sich jetzt nun weiterhin diese ganze elektronische Lesart entwickeln wird mit den Readern. Ich besitze auch ein Kindle. Jedenfalls, ich würde sagen, die Twitter- und Facebook-Gesellschaft wird nicht überleben.
Hoffentlich.
Weil da findet eine Verflachung statt, gegen die Schriftsteller viel lauter auftreten müssten. Und um die Frage vielleicht noch genauer zu beantworten, ich denke auch, dass die Sehnsucht auch ganz groß immer ist nach intellektueller Befriedigung. Ich habe ja eben nichts dagegen, dass Neues entsteht, aber es muss etwas eben sein, was länger überleben kann als 2 oder 10 oder 20 Jahre. Ja.
Schon jetzt haben ja viele Autoren das Bedürfnis, sich zu positionieren, sich politisch zu äußern zur Situation, so wie ihr polnischer Kollege Adam Zagajewski im Januar in der polnischen Tageszeitung, der nach vielen, vielen Jahren sich erstmals wieder politisch geäußert hat mit einem satirischen Gedicht. Und in Ihrem Buch schreiben Sie im Sinne des Literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz, was nützt die Poesie, wenn sie keine Völker und Individuen retten kann? Jetzt frage ich Sie, was nützt die Poesie?
Ja, natürlich, diese Frage, die Miłosz stellt, die kann man natürlich auch sehr kritisch sehen, weil natürlich hat die Dichtung schon oft den Menschen das Leben vielleicht nicht gerettet, aber ihnen geholfen zu überleben. Wer Zeuge des Zweiten Weltkriegs ist, weiß, wie wichtig es war, Gedichte zu haben. Was er meint, ist natürlich das Problem, von dem ich auch in dem Essayband schreibe. Er meint natürlich den Weltenbrand, dass alles immer wieder, nicht nur wir, sondern ganze Zivilisationen vergehen. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das für unsere Identität? Ja? Was kann die Dichtung leisten? Besser oder genauso gut wie die moderne Psychologie oder Soziologie oder Philosophie? Was bringt sie an Erkenntnissen? Das ist das, was im 20. Jahrhundert im Prinzip auch in der Dichtung stattgefunden hat, wo dann die Philosophie reingekommen ist, die Psychologie, diese ganzen modernen Sachen, die für uns heute so selbstverständlich sind. Und das meint er natürlich als pathetischer Katastrophist, sagt man im Polnischen, der am Fluss steht, alles vergeht, das Römische Reich, die Bundesrepublik Deutschland, die Welt, der Kosmos,
Europa.
Das ist natürlich dieser sehr kosmische Blick. Ich sehe das ein bisschen kritisch, aber er ist sehr wichtig, dennoch, ja.
Arthur Becker, der Autor bei den Buchpiloten, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das Buch Kosmopolen ist bei Weißbuchs erschienen und kostet 36 €.